Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Seit 1963, seit über 6 Jahrzehnten also, ist München jedes Jahr im Februar Schauplatz der inzwischen größten und wichtigsten internationalen Tagung zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Gespräche auf offener Bühne und hinter verschlossenen Türen von Politikern und Militärs, NGOs und Experten über die großen Themen unserer Zeit. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist damit auch ein Seismograph globaler Entwicklungen. Große Beben und kleine Erschütterungen der Weltpolitik sind meist sofort spürbar in den Seelen des Bayerischen Hofes. Heute am Nachmittag die Eröffnung und die mit Spannung erwartete Rede von US-Vizepräsident Vance, Markus Pindor in München. Wie heftig war denn das politische Beben zum Auftakt des Treffens?
Ja, das war wohl ein Beben, aber es war nicht das, was man erwartet hatte. Man hatte eigentlich erwartet, dass sich J.D. Vance äußert zu sicherheitspolitischen Fragen, zu im engeren Sinne auch zu Militärfragen. Es wurde erwartet, dass er einen harten Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland, aus Europa ankündigen werde. Da kam gar nichts. Er sagte auch nichts zur Ukraine, zumindest nicht viel. In seiner 18-minütigen Rede immerhin konzentrierte er sich nicht etwa auf Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben oder über die Ukraine. Er hielt stattdessen eine Art politische Sonntagsrede, in der er einen angeblichen Mangel von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa beklagte. Das sei viel besorgniserregender als Bedrohungen von außen, so Vance.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Also die eigentliche Bedrohung kommt für ihn nicht von äußeren Akteuren wie Russland oder China, sie komme von innen. Europa verleugne immer mehr seine fundamentalen Werte. Was er damit meinte, erklärte er dann, der Digital Services Act der Europäischen Union zum Beispiel, der sei unfair, weil er die Meinungsfreiheit beschränkte. Der richtet sich natürlich auch gerade gegen die Branchenriesen Facebook, X, TikTok, Google, alles amerikanische Firmen ein. Eigner von X zum Beispiel ist ja Elon Musk, ein enger Berater von Präsident Trump. Und dann beklagte Vance, dass Gruppen, die seiner Ansicht nach den Volkswillen repräsentierten, in Europa ausgegrenzt würden, ohne die jedoch beim Namen zu nennen.
Also harte Worte von J.D. Vance. Bekam er denn daraufhin Widerspruch auf offener Bühne von den folgenden Rednern oder wurde der Vizepräsident da nur eher hinter vorgehaltener Hand kritisiert?
Nein, das war schon ziemlich offen. Und zwar, wer sollte es anders sein aus der Bundesregierung, Bundesverteidigungsminister Pistorius. Der sagte, der offene und pauschale Vorwurf undemokratischen Verhaltens an die Adresse vieler europäischer Staaten sei nicht akzeptabel. Und er tat das, indem er auf den Auftrag der Bundeswehr zur Verteidigung der liberalen Demokratie hinwies.
Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Das ist das Selbstverständnis der Bundeswehr und steht dafür auch für unsere Demokratie. Diese Demokratie wurde vom US-Vizepräsidenten für ganz Europa vorhin in Frage gestellt. Er spricht von Annihilation of Democracy. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht er Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regimen. Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel.
Dafür bekam Boris Pistorius dann auch ziemlich heftigen Applaus, muss man sagen.
Jetzt haben wir Pistorius gehört, wir haben Vance gehört, aber vor Vance, vor dem Vizepräsidenten, hat ja EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geredet zu den Teilnehmern der Konferenz und da durchaus Neuigkeiten verkündet zu den Verteidigungsausgaben und einer möglichen Erhöhung.
Also insgesamt muss man ja sagen, das passiert alles auf der Bühne, die gesetzt ist, gestern schon von US-Verteidigungsminister Hegseth, der die angekündigten Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand über den Kopf der Ukraine weg und ohne die Verbündeten zu informieren genannt hatte. Das hatte bei den Europäern Schockwellen ausgelöst. Und die EU-Kommissionspräsidentin erinnerte die US-Regierung daran, dass ein Erfolg der Ukraine auch im amerikanischen Interesse sei. Sie sagte, Putin sagt, er will verhandeln, aber unter welchen Bedingungen. Es sei an ihm zu zeigen, dass sein Interesse nicht auf die Verlängerung dieses Krieges gerichtet ist. Und sie wolle es deutlich sagen, eine gescheiterte Ukraine würde Europa schwächen und sie würde auch die USA schwächen. Ob dieser Appell nochmal auf fruchtbaren Boden fällt, kann man nach den Ereignissen der letzten Tage bezweifeln. Sie verwies aber auch immer wieder darauf hin, dass man die Verteidigungsanstrengung deutlich verbessern müsste, der Europäer. Und die Zahl von 3,5% steht hier überall im Raum.
Das ist ja ein Punkt, der es besonders einen Gast interessieren dürfte. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist bereits vor Ort. Und hat er sich geäußert zu den von Trump und Putin in Aussicht gestellten Friedensgesprächen?
Nun, Volodymyr Selenskyj wird klar sein, dass er auf verlorenem Posten steht, wenn sich Putin und Trump über seinen Kopf hinweg einigen. Er sagte, er sei nur zu einem persönlichen Treffen mit Putin bereit, sobald die Ukraine und ihre Verbündeten sich auf einen Plan zur Beendigung des Krieges geeinigt hätten. Er werde sich mit den Russen treffen, sagte er, aber erst, wenn wir einen gemeinsamen Plan mit Trump und mit Europa haben. Nur in diesem Fall sei er zu einem Treffen bereit. Wir werden sehen, wie lange das anhält, wenn Trump tatsächlich sich entschlossen zeigt, das durchzusetzen. Denn die Ukrainer sind ja zum großen Teil auch von amerikanischer Unterstützung abhängig.
Vielen Dank, Markus Pindor von der Sicherheitskonferenz in München. Viele Themen, viel politische Prominenz also in der bayerischen Landeshauptstadt zum Auftakt dieser Konferenz. Doch ein Name, der fehlt auf der heutigen Gästeliste, Olaf Scholz. Er blieb in Berlin und besuchte dort am frühen Abend unser Hauptstadtstudio, um ein langes Interview mit dem Deutschlandfunk aufzuzeichnen. Die Fragen stellte mein Kollege Frank Kapellan. Frank, wie hat der Kanzler auf die Rede des US-Vizepräsidenten reagiert? Er hat Sie ja vor eurem Gespräch hören können.
Ja, genau. Also wir haben das Gespräch aufgezeichnet, kurz nachdem J.D. Vance in München gesprochen hatte. Und der Kanzler war, wie viele, sehr konsterniert und überrascht über das, was da vom amerikanischen Vizepräsidenten zu hören war. Denn wie Markus Pindor es geschildert hatte, es ging ja eben nicht um die Ukraine. Es ging nicht um den möglichen Einsatz von Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens. Es ging nicht um die Friedensgespräche, sondern es ging, und wir hören den Kanzler gleich dazu, eben darum, dass sich J.D. Vance in die deutsche Innenpolitik eingeschaltet hat.
Der amerikanische Vizepräsident hat sich zur europäischen Innenpolitik und auch zur deutschen geäußert. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich und im Übrigen will ich ganz klar sagen, ich weise das zurück, was da inhaltlich gesagt worden ist. Deutschland hat aus guten Gründen eine Brandmauer entwickelt gegen extrem rechte Parteien. Die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, mit dem Faschismus hat dazu geführt, dass das der Command der demokratischen Parteien in Deutschland ist. Und das muss auch so bleiben.
J.D. Vance hatte ja gesagt, dass es diese Brandmauer nicht geben dürfe, dass man eben auch mit den Rechtspopulisten sprechen müsse. Er hatte gewissermaßen die Bundesregierung ja dazu aufgefordert, hatte auch das Thema, wie er es nannte, Massenmigration da genannt, hatte die Brücke geschlagen zum Anschlag von München gestern. Und das hat eben Olaf Scholz in diesem Interview strikt und klar zurückgewiesen.
Also klare Worte, klare Kritik des Bundeskanzlers an dem neuen US-Vizepräsidenten. Warum hat Olaf Scholz diese Rede eigentlich nicht vor Ort verfolgt und dann im Anschluss direkt Auge in Auge mit dem US-Vizepräsidenten zu reden und seine Kritik anzuwenden?
Also ich glaube, man muss sagen, dass der amerikanische Vizepräsident, dass J.D. Vance den Kanzler nicht mehr treffen wollte. Anders als Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, der ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm bekommen soll, das war zumindest zu hören. Aber offenbar sieht J.D. Vance Olaf Scholz als, wie man so sagt, lame duck, als Kanzler ohne Zukunft. Und es sollte eben da kein Treffen mit ihm stattfinden. Und da hat Olaf Scholz, so interpretiere ich das, dann entschieden, ich reise erst morgen früh nach München. Sonst hätte er da jetzt heute in München gestanden bei der Sicherheitskonferenz, ohne sich mit Vance treffen zu können.
Also Vance hat sich ja nicht direkt geäußert in seiner Rede heute zu der möglichen US-Präsenz in Zukunft in Europa, aber die Bodentruppen möglicherweise, die werden verringert, also die Präsenz in Deutschland. Hat Olaf Scholz im Gespräch mit Ihnen hier einen Plan in der Tasche, wenn es dazu kommen sollte?
Also er wollte sich da nicht wirklich konkret zu äußern, weil er sagt, wir wissen das ja noch gar nicht, ob es wirklich dazu kommt. Und das war ja die Erwartungshaltung, die da formuliert worden war, auch etwa von Christoph Heusgen, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der das ja angedeutet hatte, dass wir da Entsprechendes hören würden von den Amerikanern. Aber das kam ja dann nicht in der Rede von J.D. Vance, dass er ihm sagen würde, die Amerikaner ziehen einen Großteil der Truppen eben ab. Oder Scholz hat sich dann wie folgt dazu geäußert.
Und für uns allerdings in Europa, für uns in Deutschland und selbstverständlich allemal für die Ukrainerinnen und Ukrainer muss klar sein, dass wir selbstbewusst und selbstbestimmt unsere Angelegenheiten auch regeln müssen und das ist keine Entscheidung über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg. Und die öffentlichen Ansagen, auch die, die bei dem letzten Zusammenkunft von NATO-Staaten stattgefunden haben, waren anders. Da ging es nicht um Rückzug von Truppen. Und deshalb sollten wir auch jetzt nicht uns über die falschen Themen zuallererst unterhalten.
Was allerdings schon bekannt geworden ist aus dem Gespräch zwischen Trump und Putin und aus dem, was danach folgte, dass eben die Amerikaner nicht bereit sein werden, Bodentruppen zur Sicherung eines möglichen Friedens direkt in der Ukraine einzusetzen. Und da habe ich den Kanzler eben gefragt, was bedeutet das für Deutschland? Diese Diskussion haben wir ja immer wieder auch gehabt. Annalena Baerbock, die Außenministerin, hatte sie angestoßen. Werden wir dann deutsche Soldaten möglicherweise in der Ukraine sehen. Da hat der Kanzler gesagt, er bleibe im Grunde dabei, bei dem, was er immer gesagt hat, ohne die Amerikaner machen wir das nicht, nur wenn die Amerikaner sich beteiligen. Aber danach sieht es ja nach jetzigem Stand doch eher nicht aus.
Ein Thema zuletzt nicht nur im Wahlkampf, sondern schon weit davor ist ja die Frage nach der weiteren Unterstützung der Ukraine durch Deutschland. Hier geht es auch um die Aussetzung der Schuldenbremse. Wird da noch etwas geschehen in nächster Zeit? Was hat der noch amtierende Kanzler dazu gesagt?
Ja, das war ganz überraschend. Olaf Scholz hat erklärt, jetzt müssten sich alle zusammenraufen. Wann, wenn nicht jetzt, erkennen wir, wo sich die Amerikaner zurückziehen, dass es da eine Notlage gibt, dass man eben auch gewissermaßen an der Schuldenbremse vorbei weitere Milliardenhilfen für die Ukraine würde locker machen können. Und ich habe den Kanzler dann gefragt, ja, was bedeutet das denn? Eine Sondersitzung des Bundestages in der kommenden Woche, da meint er, nee, muss nicht in der kommenden Woche sein, aber schnell. Man müsse sich eben darauf verständigen, dass man weitere Milliardenhilfe für die Ukraine nur mit weiteren Schulden stemmen könnte. Ich spiele es nochmal ein.
Ich fordere alle Parteien auf, jetzt hier zum Land zu stehen, wahre Patrioten zu sein, dass wir einen solchen Notlagenbeschluss fassen. Denn was ist das anderes, dass da ein Krieg stattfindet, als eine außergewöhnliche Situation?
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Union, dass Friedrich Merz da noch drauf eingehen würde. Ich habe Scholz dann gefragt, wie stellen Sie sich das vor, wenn es vor der Wahl nicht mehr passiert, dann nach der Wahl als geschäftsführender Bundeskanzler, da hat er gesagt, ja, nicht nur als geschäftsführender Bundeskanzler, ich möchte einen solchen Notlagenbeschluss haben, Schulden aufnehmen für die Unterstützung der Ukraine als Kanzler.
Vielen Dank, Frank Capellan. Und das ganze Interview der Woche mit Kanzler Olaf Scholz können Sie am Sonntag hier im Deutschlandfunk ab 11.05 Uhr hören. Noch immer ringen einige der schwer verletzten Kinder, Frauen und Männer in Münchner Kliniken mit dem Tod. Auch viele der eher leicht Verletzten, der Augenzeugen und der Ersthelfer werden den gestrigen Anschlag wohl ihr Leben mit sich tragen. Versuchter Mord in 36 Fällen, so lautet die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft München gegen den 24-jährigen Afghanen. Inzwischen scheint klar, es gibt keine Anhaltspunkte auf psychische Probleme. Der Täter hat ein islamistisches Motiv. Aus München Tobias Krone.
Allmächtiger Gott. Der Tag nach dem Anschlag in München. Er ist ein Tag der Aufklärung, aber zunächst ein Moment des Gedenkens. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx spricht am Tatort in der Münchner Innenstadt ein Gebet für die Verletzten und für den gesellschaftlichen Frieden. Zusammen mit dem evangelischen Landesbischof Christian Kopp. Zuvor hatten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter weiße Rosen abgelegt. Von den gegenwärtig 36 Verletzten schweben zwei weiter in Lebensgefahr. Darunter ein Kind, das sich nach einer Notoperation in stabilem, aber kritischem Zustand auf der Intensivstation eines Münchner Klinikums befindet. Der mutmaßliche Täter, ein 24 Jahre alter Afghane, wurde einem Haftrichter vorgeführt.
Wegen versuchtem Mord in derzeit 36 Fällen, weil das die Anzahl der Verletzten ist nach derzeitigem Stand, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.
So die leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tillmann. Das Zentrum zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus hat die Ermittlungen zum Anschlag übernommen. Am Donnerstag soll der Mann, der mit einer Duldung im Süden von München lebt, mit seinem Kleinwagen absichtlich in eine Demonstration gerast sein. Das habe er in der Vernehmung eingeräumt. Nach seiner Überwältigung durch die Polizei habe er die arabische Formel Allahu Akbar gerufen. Zu Deutsch, Gott ist groß. Einen Satz, der schon bei anderen islamistischen Anschlägen zu hören war.
Ich würde mich nach allem, was wir im Moment wissen, schon trauen, von einer islamistischen Tatmotivation zu sprechen.
So die Oberstaatsanwältin. Hinweise auf eine Vernetzung des Täters mit bekannten islamistischen Terrororganisationen gebe es bisher nicht. Zwar sei der afghanische Staatsbürger religiös gewesen, die Moscheegemeinde, der er angehörte, sei aber nicht als extremistisch bekannt. Aufgefallen sei der mutmaßliche Attentäter vor allem als Bodybuilder und Influencer. Der Bayerische Rundfunk spricht davon, dass er auf Instagram knapp 70.000 Follower hatte. Hinweise auf akute psychische Auffälligkeiten gebe es bislang keine, so die Oberstaatsanwältin.
Er war zum jetzigen Zeitpunkt legal hier, also er war nicht ausreiseverpflichtet. Der Täter war im Sicherheitsgewerbe unter anderem auch als Ladendetektiv tätig.
Diese Aussage korrigiert eine Falschinformation, die die Polizei unmittelbar nach der Tat veröffentlicht hatte. Sie und später auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatten fälschlicherweise davon gesprochen, dass der mutmaßliche Täter ausreisepflichtig sei und auch Polizei bekannt sei wegen Ladendiebstahls und Drogendelikten. Dies korrigierte Münchens Vizepolizeipräsident Christian Huber in der Pressekonferenz.
Es ist einfach der Chaosphase in der Anfangszeit geschuldet. Er ist ja tatsächlich mit Ladendiebstahl in Bezug. Polizei bekannt, sage ich mal so, allerdings nur als Zeuge. Und das führen wir darauf zurück, dass er unter anderem auch als Ladendetektiv im Einsatz war. So ist diese falsche Meldung sozusagen dann rausgekommen.
In Münchens Bevölkerung herrschen Trauer, Fassungslosigkeit und auch Angst vor.
Naja, also wir haben vorhin schon überlegt, ob wir zum nächsten Streik gehen, wenn nochmal einer ist.
Sagt diese Mitarbeiterin des Münchner Sozialreferats, die auf der angegriffenen Demonstration dabei war.
Also wir versuchen Menschen zu helfen und mit unseren Arbeitsbedingungen bessere Bedingungen zu bekommen, um denen mehr helfen zu können. Stattdessen ist es sowas passiert, also unerklärlich.
Warum genau die Verdi-Demo angegriffen wurde? Auch auf diese Fragen versuchen Landeskriminalamt und Polizei mit einer 140-köpfigen Sonderkommission Antworten zu finden.
Tobias Krone. Schon vor dem Anschlag von München war die Asyl- und Migrationspolitik in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gerückt. Die schreckliche Serie der Massenmorde an unschuldigen Menschen in Solingen, Mannheim, Magdeburg, Aschaffenburg und anderen Orten fordert Politik und Gesellschaft. Jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfes reagieren die Parteien mit unterschiedlichen Konzepten. Jörg Münchenberg berichtet.
Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat noch einmal bekräftigt, dass der mutmaßliche Täter von München rasch in sein Heimatland abgeschoben werden soll. Das betonte der Kanzler im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Das ist eine furchtbare Tat. Der Täter muss verurteilt werden. Er muss eine lange Strafe bekommen. Und bevor er die Strafe abgesessen hat, wird er dann das Land verlassen müssen Richtung seines Herkunftslandes Afghanistan.
Bereits im letzten Spätsommer waren 28 afghanische Straftäter abgeschoben worden. Jetzt also sollen weitere Flüge folgen. Doch die Lage ist kompliziert, weil die Bundesregierung nicht direkt mit den islamistischen Taliban verhandeln will. Die haben inzwischen bilaterale Gespräche angeboten, doch die Lage bleibe schwierig, meinte der Kanzler.
Dass wir es hinkriegen müssen, auch in Länder abzuschieben, wo die Kooperation mit den dortigen Regierungen nicht gut funktioniert. Davon gibt es einige. Und Afghanistan ist gegenwärtig einer dieser Fälle. Und trotzdem müssen wir es hinkriegen. Deshalb ist die richtige Botschaft, dass wir es schon mal geschafft haben. Und die nächste, dass wir daran arbeiten, ist auch immer wieder zu schaffen, trotz der Tatsache, dass es kompliziert ist.
Allerdings hatte der mutmaßliche Täter von München eine legale Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, obwohl die Behörden zuvor seinen Antrag auf Asyl abgelehnt hatten. Das müsse zu denken geben, betonte heute Morgen ebenfalls im Deutschlandfunk der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, CSU. Auch wenn sich der Afghane legal in Deutschland aufgehalten habe, ändere das nichts daran, dass die Behörden angesichts der hohen Flüchtlingszahlen insgesamt überfordert seien. Herrmanns Schlussfolgerung:
Wir haben schon auch Tausende von Afghanen in unserem Land, die auch, obwohl sie schon etliche Jahre hier sind, keinen Job haben, die sich entsprechend nicht integriert haben, die noch immer nicht richtig Deutsch sprechen können. Und insofern muss, sobald hier die entsprechenden Vereinbarungen mit Afghanistan getroffen sind, natürlich schon jetzt konkret daran gedacht werden, solche Personen auch wieder in ihre Heimat zurückzubringen.
Scharfe Kritik kam von der AfD. Die Tat von München sei auch eine Folge einer verfehlten Migrationspolitik, betonte gestern Abend die Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahlen, Alice Weidel, im ZDF.
Ich kann Ihnen sagen, mit einer AfD-geführten Regierung wäre der Mann überhaupt gar nicht ins Land gekommen. Und er wäre schon lange nicht mehr hier. Und dementsprechend verstehe ich überhaupt nicht, dieses Politikversagen und immer wieder das Gleiche. Die Leute haben, glaube ich, die Nase voll. Sie wollen Lösungen haben, sie wollen gesicherte Grenzen.
Herrmann wies den Vorwurf mit Verweis auf den aufenthaltsrechtlichen Status des mutmaßlichen Attentäters zurück. Und auch der Kanzler verwies im Interview der Woche des Deutschlandfunks auf die bereits beschlossenen Maßnahmen durch die frühere Ampelregierung.
Gesetze machen, die das Rückführen von Straftätern leichter machen, Abkommen mit anderen Ländern abschließen, in Europa das Recht ändern, und das haben wir geschafft, das tritt nächstes Jahr in Kraft. Aus deutschem Interesse sind die Veränderungen erfolgt. Bessere Grenzkontrollen an den Außengrenzen, mehr Verfahren direkt vor Ort, mehr Registrierung.
Maßnahmen, die aber nicht zuletzt die Union als unzureichend kritisiert und deshalb auch durch Zurückweisungen an der Grenze ausweiten will. Wann es übrigens neue Abschiebeflüge nach Afghanistan geben wird, ließ die Regierung offen. Man arbeite daran, hieß es heute. Ein Termin noch vor den Bundestagswahlen am 23. Februar sei aber eher unwahrscheinlich.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin, Jörg Münchenberg. Und wir kommen noch einmal zurück zum Krieg in der Ukraine. Immer wieder beschießen die russischen Angreifer strategisch wichtige Ziele in der Ukraine. Nun soll eine russische Drohne das stillgelegte AKW Tschernobyl getroffen haben. Aus Kiew, Stefan Lag.
Gegen 1.50 Uhr Ortszeit sei eine Drohne in die stählerne Schutzhülle über dem Kernkraftwerk Block 4 eingeschlagen, berichtet auch die internationale Atomenergiebehörde IAEA. Die dort stationierten Beobachter hätten eine Explosion am Sarkophag gehört. Sie seien dann darüber informiert worden, dass eine Drohne die Überdachung des AKW getroffen habe. Durch den Aufprall habe es ein Feuer gegeben, das aber mittlerweile gelöscht worden sei, heißt es in einer Mitteilung des staatlichen Unternehmens AKW Tschernobyl. Die Firma ist für die Sicherung und Dekontaminierung der Anlage zuständig. Die Strahlenbelastung rund um das stillgelegte AKW sei derzeit nicht erhöht, so der ukrainische Präsident Selenskyj. Dies werde konstant überwacht. Die Schäden seien aber bedeutend. Selenskyj schrieb auf Telegram, es gebe ein Land, das solche Objekte angreifen könne, das Territorien von Atomkraftwerken besetze und dort Kampfhandlungen durchführe, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Und das sei das heutige Russland. Präsidialamtssprecher Jermak sprach auf Telegram von einem weiteren Beweis dafür, dass Russland eine Bedrohung für die ganze Welt darstelle. Der Reaktorunfall von Tschernobyl ereignete sich 1986 und zählt zu den bislang schwersten Nuklearkatastrophen weltweit. Mit internationaler Hilfe wurde ab 2010 ein neuer Sarkophag für den havarierten Reaktor gebaut, der die Umwelt vor radioaktiver Strahlung schützen soll. 2019 wurde er offiziell eingeweiht.
Aus Kiew, Stefan Lag. Wenige Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Der Berliner Politikbetrieb hat längst in den Wahlkampfmodus geschaltet. Der Bundestag ist seit Wochen vor allem eine Bühne parteipolitischer Auseinandersetzungen. Heute beendete auch der Bundesrat seine Arbeit für diese Legislaturperiode, nicht ohne allerdings noch eine Reihe von Gesetzen auf den Weg zu bringen. Aus Berlin, Uwe Berndt.
Es begann mit großer Einigkeit. Ein gemeinsamer Entschließungsantrag der Länder zur Solidarität mit der Ukraine. Wenige Tage vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffskrieges. Der Bundesrat würdigt darin auch die Hilfen der Länder und Kommunen für Geflüchtete. Und es ging weiter mit viel Einigkeit.
Wer den Empfehlungen und Vorschlägen folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
Zustimmung der Länder zum Gewalthilfegesetz. Auch der Bundestag hatte es parteiübergreifend beschlossen. Es geht um Hilfe für Frauen und Kinder, die unter geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt leiden. Dafür sollen deutlich mehr Beratungsstellen und Schutzangebote geschaffen werden. Und der Bund gibt Geld dafür. 2,6 Milliarden für gut 10 Jahre. Bundesfamilienministerin Paus bezeichnet das als historisch. Die Länder nehmen das Geld gerne, verlangen aber eine dauerhafte Finanzierung. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Und nur so schaffen wir dauerhaft ein verlässliches Hilfesystem, in dem keine Frau mehr abgewiesen wird.
Der Bundesrat arbeitet über 60 Tagesordnungspunkte ab. Mehr als 40 Reden werden gehalten. Wenig Streit, keine Polemik. Auf der Agenda sind 17 Gesetze, die der Bundestag noch vor dem Ampelaus beschlossen hatte. Dazu etliche Initiativen der Bundesländer. Manches geht in die Ausschüsse. Doch vieles wird heute durchgewunken. Der Abstimmungsmarathon ist was für politische Feinschmecker.
Ich rufe auf die Ziffer 7. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 11.
Selbst Politikprofis im Saal verlieren leicht den Überblick. Was ist gerade dran?
Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung.
Und so werden an diesem Vormittag viele weitreichende Beschlüsse gefasst. Die Länderkammer fordert zum Beispiel die Verlängerung der Mietpreisbremse. Neuvermietung darf maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ohne das Votum des Bundesrates wäre sie Ende des Jahres ausgelaufen.
Das ist eine Mehrheit. Es ist also so beschlossen.
Eine ganze Reihe von Initiativen kommt noch von Gesundheitsminister Lauterbach. Mehr Kompetenz für Pflegekräfte. Patienten sollen leichter einen Termin bei ihrem Hausarzt bekommen und die Genehmigung von medizinisch notwendigen Hilfsmitteln soll vereinfacht werden. Je länger die Debatte dauert, desto schneller spricht die Sitzungsleitung.
Damit verlassen wir den Tagesordnungspunkt 52, kommen nun zu Tagesordnungspunkt 32.
Gleich 5 Anträge befassen sich mit Energiepolitik, zum Beispiel die bessere Akzeptanz von Windenergieanlagen. Im Zeitenwendegesetz geht es um eine bessere Ausstattung für die Bundeswehr. Und auch das wurde beschlossen. Opfer von Verfolgten des DDR-Regimes bekommen eine höhere Entschädigung. Fazit: Es gibt sie noch, die sachliche politische Debatte.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf.
Uwe Berndt zur letzten Sitzung des Bundesrates. Nach langen Monaten des Krieges sitzt das Misstrauen tief zwischen Israel und der Hamas. Die vereinbarte Waffenruhe steht deshalb immer wieder auf der Kippe. Nun die Nachricht, nach einer langen Zitterpartie kommen am Wochenende wohl 3 weitere Geiseln frei. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Sascha Trofanow, Sakui Degelchen und Yair Horn. Die 3 jungen Männer sind die nächsten Geiseln, die die Terrorgruppen Hamas und Islamischer Dschihad in Gaza am Samstag freilassen wollen. Das kündigten beide Terrorgruppen früher als in den vergangenen Wochen an. Damit wolle die Hamas zeigen, dass sie alles daran setze, die Waffenruhe und den Zeitplan zur Freilassung der Geiseln einzuhalten, so ein Sprecher der Terrororganisation. Israel bestätigte, eine Liste mit Namen erhalten zu haben. Degelchen ist 36 Jahre alt, israelischer und amerikanischer Staatsbürger. Er wurde am 7. Oktober von der Hamas aus dem Kibbuz Nir Oz entführt. Kurze Zeit später bekam seine Frau, die überlebte, eine Tochter. Zum ersten Mal wird er sie nach seiner Freilassung sehen. Auch die anderen beiden jungen Männer wurden aus dem Kibbuz Nir Oz entführt. Der 46-jährige Yair Horn wird ohne seinen Bruder freigelassen, mit dem er gemeinsam am 7. Oktober entführt wurde. Sascha Trufanow hat neben dem israelischen auch einen russischen Pass. Anders als die anderen 2 Geiseln wird er von der Terrorgruppe Islamischer Dschihad festgehalten. Es wäre das 6. Mal, dass in der ersten Phase dieser Waffenruhe Geiseln freikommen. Dies war bis zuletzt unsicher. Israels Regierungssprecher David Menzer hatte zuletzt gesagt, wenn die Hamas nicht bis Samstagmittag 3 Geiseln freilasse, werde die Waffenruhe enden und die Kämpfe weitergehen.
3 weitere Geiseln der Hamas kommen zum Wochenende vermutlich frei. Aus Tel Aviv waren das Informationen von Bettina Meyer. Die Nordwestküste Australiens ist sturmerprobt. Keine andere Region des Kontinents ist häufiger von Zyklonen betroffen. Jetzt rast ein tropischer Wirbelsturm der höchsten Kategorie in Richtung der Bergbauregion. Jennifer Johnston.
Palmen biegen sich im Wind, es fällt heftiger Regen. An der australischen Westküste wütet Zyklon Celia mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde. Der Tropensturm traf mehr als 1000 Kilometer nördlich von Perth auf Land. Die Winde könnten Bäume, Stromleitungen und ganze Häuser umreißen, warnen Meteorologen. Wegen des starken Regens könne es zudem zu Sturzfluten und Überschwemmungen kommen. Die örtlichen Notdienste forderten die Menschen auf, unbedingt drinnen zu bleiben. Geschäfte, Schulen, Straßen und Flughäfen in dem betroffenen Gebiet wurden auf Anordnung der Behörden vorsorglich geschlossen, der Schiffsverkehr eingestellt. Auch mehrere Häfen wurden geschlossen, darunter der Hafen von Port Hedland, dem weltweit wichtigsten Umschlagplatz für Eisenerz, dem wichtigsten Rohstoff für die Stahlherstellung. An die Bevölkerung wurden rund 10.000 Sandsäcke verteilt, um ihre Häuser zu sichern. Bei Touristen ist die Region im Norden des Bundesstaats Western Australia beliebt, besonders wegen ihrer Natur mit Wasserfällen und roten Wüstenlandschaften. Die Region ist sonst sehr dünn besiedelt. Seit Donnerstag hatten Experten den Sturm in die höchste Kategorie 5 eingestuft, während er über dem Meer tobte und auf Australien zusteuerte. Nachdem er auf Land traf, schwächte er sich ab und wurde auf die Kategorie 4 herabgestuft.
Und dieser Bericht von Jennifer Johnston am Ende dieser Sendung. Das Team dankt wie immer für ihr Interesse und wünscht Ihnen einen schönen Abend und natürlich auch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Stefan Heinlein.